Ich möchte die Predigt einleiten mit einem Gespräch, welches ich vor ein paar Jahren mit meinem Chef geführt habe. Es war so das jährliche Personalgespräch. Ich habe das schon einmal in einer anderen Predigt erwähnt. Und mein Chef, er fragte mich dann zum Schluss des Gesprächs, ob ich zu seinem Umgang mit mir ihm ein Feedback geben könnte, also zu seiner Leitungsposition oder so. Und ich habe dann eine Situation angesprochen, in der ich ja etwas überlastet war mit meinen Aufgaben, und ich habe meinen Chef dann gebeten, mir eine Aufgabe abzunehmen, und er hat mich da so einfach abblitzen lassen, so nach dem Motto, mach doch selber. Und das habe ich angesprochen, und er war einsichtig und er sagte, ja, das war nicht richtig von mir, das ist eigentlich nicht so mein Verständnis von kollegialer Zusammenarbeit. Und er sagte dann, dass jeder Mensch so seine Vorstellung von Moral hat, und es gibt keinen Menschen, der sich an seine eigene Vorstellung von Moral hält. Und das war richtig, was er gesagt hat, weil jeder Mensch eine gewisse Prägung hat, ein Gewissen hat, nachdem er handelt, ob er jetzt gläubig ist oder nicht. Und er selbst hat eingesehen, dass er es nicht schafft, quasi seiner eigenen Moral zu entsprechen oder immer gemäß seinem Gewissen zu handeln. Und Paulus, er sagt uns in unserem heutigen Text, dass alles, was wir nicht aus Glauben tun, dass das Sünde ist. Das heißt, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass das, was wir tun, richtig ist, sondern Zweifel haben und unsicher sind, ob es denn vielleicht doch nicht falsch sein könnte, dann ist es Sünde, das zu tun. Und es gibt Menschen, die in gewissen Fragen schwach sind, sagt Paulus, und durch das Verhalten anderer dazu verleitet werden können, etwas gegen ihr eigenes Gewissen zu tun. Und Paulus, er bringt uns heute mit diesem Text aus Römer Kapitel 14 bei, wie wir mit solchen Menschen umzugehen haben. Und ihr dürft einmal Römer 14 aufschlagen, da lesen wir die letzten 10 Verse dieses Kapitels, Römer 14 ab Vers 13 bis Vers 23. Da schreibt Paulus an die Römer: Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit einer Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Hab ihn für dich selbst, vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. In unserer letzten Betrachtung, letzte Woche zum Römerbrief, haben wir über die ersten Verse von Kapitel 14 nachgedacht, und Paulus hat damit begonnen, die Lehren des Evangeliums aus den ersten 11 Kapiteln ganz praktisch auf die Herausforderungen dieser Gemeinde anzuwenden. Juden und Heiden, sie waren aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, sie waren sehr unterschiedlich geprägt, was zum Beispiel ihre Essgewohnheiten angeht. Der eine, der hatte ein Problem damit, Schweinefleisch zu essen, weil er aus dem Judentum kam, oder vielleicht Fleisch, welches den Götzen geopfert wurde. Und die anderen würden damit ihr Gewissen verletzen, wenn sie so etwas essen würden. Und Paulus, er hat in den ersten 12 Versen davor gewarnt, in solchen Fragen einander zu verachten oder einander zu richten. Ein Jude, der vielleicht ein Problem damit hatte, den Wein von den Heiden zu trinken, der durfte den Heiden nicht richten, die diesen Wein getrunken haben. Und ein Heide, der kein Problem mit diesem Wein hatte, der durfte den Juden nicht verachten und ihn so als Schwächling bezeichnen. Und Paulus, er hat mit diesen Versen sehr eindeutig davor gewarnt, unseren Nächsten mit unserem Gewissen zu richten oder ihn zu verachten. Und dann hat Paulus diesen Gedankengang abgeschlossen, indem er Gott uns als den Richter gezeigt hat, der in unser Herz hineinschauen kann, der sehr genau sieht, wie wir in unserem Herzen dazu eingestellt sind, was wir tun oder was wir nicht tun. Gott kann ganz genau beurteilen, aus welchen Motiven wir handeln. Wir dürfen also in solchen Gewissensfragen für unsere Geschwister nicht das schlechte Gewissen spielen, weil wir diese Fragen zwischen Gott und unserem Bruder lassen sollen. Paulus hat in diesen ersten 12 Versen erst einmal nur zwischen dem Richtenden und dem Verachtenden unterschieden. Und jetzt in den folgenden Versen wird Paulus in besonderer Weise sich an die Starken richten, um ihnen zu zeigen, wie sie mit den schwächeren Mitgliedern in der Gemeinde umgehen sollen. Also der, der kein Problem damit hat, ein Glas Wein zu trinken, den unterrichtet Paulus jetzt darüber, wie er mit demjenigen umgehen soll, der ein Problem damit hat. Wir werden also in den folgenden Versen jetzt sehen, wie das Verhalten der Starken einen schwachen Bruder zu Fall bringen kann. Und wenn wir über diese Verse nachdenken, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, was Paulus in den vorangegangenen Versen über dieses Thema gesagt hat. Paulus, er hat in den vorangegangenen Versen das Richten und das Verurteilen sehr deutlich davor gewarnt. Und er hat die Warnung auch an den Schwachen im Glauben gerichtet. Ja, laut Vers 2 schreit Paulus da an diejenigen, die essen, die meinen, alles essen zu können, und an die anderen, die meinen, es nicht essen zu müssen. An beide hat Paulus diese Warnung gerichtet. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir auf den Schwachen im Glauben Rücksicht nehmen, dann dürfen wir nicht darin enden, ein richtendes Verhalten der Schwachen zu tolerieren. Weil Paulus, er beschreibt in dem Kontext davor, auch denjenigen, der nicht isst, als einen Schwachen und warnt ihn davor, zu richten. Das hat Paulus durch die vorangegangenen Verse sehr klar verurteilt. Es gilt also zu unterscheiden zwischen einem schwachen Bruder, der richtet, und einem Schwachen, der durch unser Verhalten dazu verleitet werden kann, gegen sein Gewissen zu handeln. Und das möchte ich noch einmal kurz untermauern mit einigen Versen aus dem Kolosserbrief. Da schreibt Paulus an die Kolosser im Kapitel 2, ab Vers 16. Er sagt da: So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, schmecke nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Also hier warnt Paulus die Kolosser sehr deutlich davor, sich richten zu lassen. Was zum Beispiel den Verzehr von Speisen angeht. Das bedeutet, solchen Leuten, die unsere Freiheit richten, indem sie unser Verhalten verurteilen, solchen Leuten sollen wir uns entgegenstellen, sagt Paulus. Und das hat Paulus in vielen Beispielen auch gemacht. Wenn wir zum Beispiel in die Apostelgeschichte schauen, wo Menschen in Galatien aufkamen, die sagen, man muss jetzt die neu bekehrten Heiden, die muss man jetzt alle beschneiden lassen und sie lehren, das Gesetz Moses zu halten. Da hat Paulus sich vehement gegengestellt und gesagt, wir haben denen nicht eine Stunde nachgegeben. Auf der anderen Seite sagt uns Paulus aber in 1. Korinther 8, Vers 9, was wir gerade gehört haben, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit dem Schwachen zum Anstoß wird. Und mit diesem Text aus Römer 14 und 15 gibt Paulus uns eindeutige Hinweise, wie wir so eine schwache Person identifizieren können und sie von einer richtenden Person unterscheiden können. Das schauen wir uns einmal genauer ab Vers 13 an. Und ich habe diesen Text in drei Teile gegliedert. Ihr dürft die Gliederung einmal hier auf den Beamer bringen. Zuerst lesen wir oder sehen wir in den ersten drei Versen 13 bis 15 diese Aufforderung, unseren Bruder nicht zu Fall zu bringen. Wir sollen nichts tun, was unseren Bruder fallen lässt. Zweitens sollen wir nach der Erbauung unseres Nächsten bestrebt sein. Das soll unser Ziel sein. Und drittens, in den letzten Versen 22 bis 23 werden wir dazu aufgefordert, im Glauben zu handeln und nicht zu zweifeln. Paulus schreibt also weiter hier ab Vers 13 und sagt uns, lasst uns nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Also Paulus, er wiederholt zuerst noch einmal seine Warnung davor, den Nächsten zu richten und leitet dann hier mit diesen Worten den nächsten Gedanken ein. Und das heißt, anstatt meinen Nächsten zu richten, soll ich darauf achten, dass ich meinem Bruder keinen Anlass gebe zu sündigen oder keinen Anstoß gebe zu sündigen. Und das beschreibt Paulus hier mit diesen zwei Worten Anstoß oder Fallstrick. Und jetzt wollen wir mal kurz dann darüber nachdenken, was bedeutet das in diesem Kontext, meinem Bruder einen Anstoß zu geben oder ihm einen Fallstrick zu geben. Und das Wort Anstoß, das wird auch an anderen Stellen mit Stolperstein übersetzt. Es ist also etwas, wo wir gegenstößen, stoßen, um dann hinzufallen, was uns also zu Fall bringt. Das kann mit Stolperstein übersetzt werden und das Wort Fallstrick, das wird in anderen Übersetzungen oft mit Ärgernis übersetzt, also etwas, was uns zu einer Sünde vielleicht provoziert, könnte man sagen. Und laut Benedikt Peters meint dieses Wort ein Stellholz an der Falle, also wenn man jetzt so eine ganz primitive Falle sich vorstellt, eine Kiste hochgestellt und ein Stöckchen drunter, dieses Stellholz, das ist quasi das, was man dann wegzieht oder was ein Tier vielleicht, was man fangen möchte, wegzieht und dann in diesem Karton oder so gefangen ist. Das meint dieses Wort, also der Auslöser dafür, dass jemand in eine Falle tappt. Und damit meint Paulus hier im Vers 13, dass wir unseren Bruder durch unser Verhalten nicht zu Fall bringen sollen. Wir sollen nicht die Ursache dafür sein, wir sollen nicht der Auslöser dafür sein, dass unser Bruder etwas tut, woran er sich versündigt. Und dann fragen wir uns jetzt einmal nochmal weiter, was bedeutet es in diesem Kontext, dass mein Bruder fällt? Wir werden gleich im Vers 22 und 23 dazu kommen, dass Paulus sagt, dass wir sündigen, wenn wir zum Beispiel Wein trinken und in unserem Gewissen darin nicht fest sind. Wenn wir zweifeln und uns fragen, ist das richtig? Darf ich das nicht? Und wenn wir dann in so einer Situation dazu verleitet werden, es zu tun und unser Gewissen uns dabei anklagt, dann sind wir gefallen. Dann haben wir uns gegen unser Gewissen, dann haben wir gegen unser Gewissen gehandelt und wir haben uns damit versündigt, weil wir es nicht aufrichtig im Herzen aus Überzeugung getan haben. Das heißt jetzt nochmal ganz konkret auf unseren Nächsten bezogen, wenn unser Bruder also keine Gewissheit darin hat, ob es jetzt richtig ist, ein Glas Wein zu trinken oder nicht, wenn er in dieser Frage zweifelt und ich so einer zweifelnden Person durch mein Reden oder durch mein Verhalten so einen Anstoß gebe, das zu tun, dann bringt mein Verhalten meinen Bruder zu Fall. Ich dränge ihn dazu, etwas zu tun, von dem er sich selber nicht sicher ist, ob das richtig ist. Und sein Gewissen verklagt ihn dabei und damit fällt er. Er handelt also nicht im Glauben oder aus Überzeugung. Und sowas, das geschieht sehr oft aus Gruppenzwang. Alle machen es, also mache ich einfach mit, weil ich mich nicht outen möchte, weil ich mir unsicher bin. Ich möchte hier nicht der Buhmann sein, weil ich jetzt mir eine Apfelschorle bestelle im Restaurant. Aber wenn dann doch einer sagt, nee, ich nehme keinen Wein oder kein Bier oder so und ich trinke auch eine Apfelschorle, dann ist das vielleicht für eine schwache Person eine Ermutigung, zu sagen, okay, ich handle konsequent mit meiner eigenen Überzeugung. Aber obwohl der Schwache jetzt ein Problem damit hat, gewisse Speisen zu genießen, sagt Paulus jetzt hier im Vers 14, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Paulus erschreibt diesen Römerbrief an eine ganze Gemeinde oder an mehrere Gemeinden. Und dieser Brief, er wurde vor versammelter Mannschaft vorgelesen. Also dieser Brief richtet sich an alle, an sowohl die Starken als auch die Schwachen. Und Paulus, er macht mit Vers 14 hier beiden Seiten klar, dass Essen und Trinken an für sich nicht unrein ist. Ja, eine Speise ist totes Fleisch, es ist Materie oder Wein. Es wird also nicht nur dem Starken gesagt, sondern auch dem Schwachen. Paulus geht hier also sehr offen damit um. Dem Starken sagt Paulus damit, nur weil das für dich in Ordnung ist, dieses zu essen oder zu trinken, heißt das noch nicht, dass das für deinen Bruder in Ordnung ist. Und dem Schwachen sagt Paulus damit, dass nicht das Fleisch oder der Wein das Problem ist, sondern dein Denken über diese Speise. Und damit hilft Paulus dem Schwachen, richtig über den Verzehr von Speisen zu denken und womöglich auch so einem Schwachen dabei zu helfen, stark in dieser Sache zu werden. Das heißt, wir sollen einem schwachen Menschen schon dabei helfen, in seinem Denken oder in seinem Verständnis zu einer gesunden Bewertung in solchen Gewissensfragen zu kommen. Aber wir dürfen niemals einen schwachen Menschen dazu drängen, etwas zu tun, was er selber mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Und das begründet Paulus uns jetzt weiter im Vers 15, wenn er sagt, denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Paulus, er begründet also dieses Vorgehen jetzt mit diesem Grundsatz der Nächstenliebe. Und damit nimmt Paulus jetzt zurück Bezug auf Kapitel 13. In Kapitel 13 hat er uns zur Nächstenliebe ermahnt. Er hat uns dazu ermahnt, die Zeit damit auszukaufen, indem wir Nächstenliebe üben. Und er hat gesagt, dass das Ausleben der Nächstenliebe, das ist ein Zeichen von Wachsamkeit. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht schlafen, sondern geistlich wach sind. Und im Gegensatz können wir sagen, wenn du nicht nach diesem Prinzip lebst, wenn du einfach deinen Bruder überrennst, nur weil du deinen eigenen Vorteil suchst, deine eigene Freiheit suchst, dann bist du ein Schlafender. Du bist nicht geistlich wachsam, weil du auf deinen Bruder nicht Acht gibst. So ein Mensch, er sieht nur auf das Seine, er sieht nicht auf das, was dem anderen dient. Es interessiert ihn nicht, ob sein Bruder jetzt ein Problem damit hat, eine eine Sache zu essen oder nicht zu essen. Und er überrennt in seinem Egoismus einfach die Schwachheit seines Bruders, was Paulus hier als Lieblosigkeit bezeichnet. Und wer sich so verhält, der verdirbt seinen Bruder, nur weil er meint, jetzt Fleisch essen zu müssen oder Wein trinken zu dürfen. Und Paulus erstellt hier im Vers 15 dieses lieblose Verhalten des Starken jetzt der Liebe Christi gegenüber. Und er sagt hier am Ende von Vers 15, dass Christus bereit gewesen ist, für deinen Bruder zu sterben. Sollte dann nicht der Schwache auch bereit sein, vielleicht auf eine Speise oder ein Getränk zu verzichten, damit sein Bruder nicht zu Fall kommt? Das ist eine sehr starke Ermahnung, ein sehr kontrastreicher Vergleich hier. Wir haben vorhin im Vers 13 gelesen, dass es schwache Christen gibt, die in der Gefahr stehen zu fallen, denen wir einen Anstoß geben können oder einen Fallstrick legen können durch unser Verhalten. Und hier im Vers 15 sagt Paulus über so einen Bruder, dass er über unser Verhalten betrübt werden kann oder traurig werden kann oder verdirbt sogar. Und dieses Wort, was hier mit verderben oder verdirbt nicht übersetzt wird, das wird an anderer Stelle mit verlieren oder umkommen übersetzt. Es geht also um Geschwister, die durch unser Verhalten zu Schaden kommen. Und diese Charakteristik eines schwachen Menschen, sie unterscheidet sich von einem anderen Menschen, der seinen Nächsten richtet. Und das wollen wir jetzt einmal kurz vergleichen. In den Versen 1 bis 12, da hat Paulus vor allem vor dem Richten gewarnt. Und das hat Paulus dem gesagt, der nicht ist, und dem gesagt, der ist. Und das heißt, dass so eine Person oder diese beiden Personengruppen in Vers 2, der nicht ist und der ist, das sind Personen, die in ihrer jeweiligen Position einen festen Standpunkt haben. Der eine sagt, ich esse das, der andere sagt, ich esse das nicht. Die sind also keine Zweifelnden mehr in dieser Frage. Und eine Person, die für sich selbst entschieden hat, okay, ich esse das nicht, ich lasse das sein, sie hat in dieser Sache einen Standpunkt und sie steht daher weniger in der Gefahr, zu Fall zu kommen, indem jetzt vielleicht sie einen anderen Schweinefleisch oder so essen sieht, sondern sie steht eher in der Gefahr, zu richten. Wenn jemand eine starke Position hat und sagt, es ist falsch, Wein zu trinken, dann steht sie in der Gefahr, zu richten. Und Paulus warnt davor. Sie steht weniger in der Gefahr, daran zu Fall zu kommen. Hier sehen wir also eine gewisse Unterscheidung unter den schwachen Christen. Es gibt diejenigen, die in der Gefahr stehen, andere zu richten, was in den Versen 1 bis 12 sehr deutlich verurteilt wird. Und auf der anderen Seite gibt es Christen, die noch keine Gewissheit haben in dieser Sache. Sie zweifeln, die wirklich in der Gefahr stehen, durch unsere Freiheit zur Sünde verleitet zu werden, indem sie gegen ihr Gewissen handeln. Und diese Unterscheidung, die müssen wir vornehmen, wenn wir uns fragen, wie wir denn jetzt mit unserem Bruder umgehen. Wenn unsere Freiheit in Christus verurteilt wird, dann sollen wir uns nicht richten lassen, hat Paulus sehr deutlich zu den Kolossern gesagt. Steht unser Bruder aber in der Gefahr, sich wegen unserer Freiheit zu versündigen, dann sollen wir liebevoll Rücksicht nehmen auf unseren Bruder. Und über diesen Fall spricht jetzt Paulus hier in diesem zweiten Teil von Kapitel 14 ab Vers 13, wenn er sagt, dass mein Bruder nicht zu Fall kommen soll oder betrübt werden soll oder umkommen soll. Und in diesem Fall erinnert Paulus die Römer jetzt weiter ab Vers 16 daran, worum geht es eigentlich in unserer Arbeit im Reich Gottes? Was ist der Sinn unserer ganzen Arbeit in der Gemeinde? Und Paulus sagt im Vers 16, lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Paulus beginnt mit dieser Aufforderung, lasst euch nicht lasst euer Gut nicht verlästern. Und dann fragen wir uns, okay, was ist hier mit diesem Gut gemeint? Und wenn wir weiterlesen, dann beantwortet er das auch, oder es wird aus diesem Kontext klar, wenn er weiter im Vers 17 darüber spricht, über das Reich Gottes, oder er spricht im Vers 20 später über das Werk Gottes. Und er beschreibt uns weiter dann, worum es eigentlich im Reich Gottes geht. Hauptsache ist dabei nicht das Richtige zu essen oder zu trinken. Darum geht es nicht. Wir müssen als Gemeinde uns nicht auf die Fahne schreiben, hier die Bio-Gemeinde zu sein oder die Gemeinde, die hier der Club der gesunden Ernährer oder so. Das ist nicht Hauptsache der Gemeinde. Hier geht es um was anderes. Und im Bau des Reiches Gottes geht es um die geistliche Erbauung des Leibes. Das ist die Hauptsache, um die es geht. Und wir sollen wegen solcher Fragen um Essen oder Trinken nicht das Reich Gottes in Verruf bringen. Wir können also das eigentliche Ziel der Gemeinde Gottes verfehlen oder wir können dem Ruf der Gemeinde schaden, wir können das Reich Gottes verlästern, indem wir unseren Bruder wegen einer Speise oder wegen einem Getränk zu Fall bringen. Wir sollen aber genau das Gegenteil tun. Wir sollen unseren Bruder dazu ermutigen, in den Früchten des Geistes zu wachsen. Wenn wir uns auf die Fahne schreiben, eine bibeltreue Gemeinde zu sein, die Jünger zurüsten möchte, die Auferbauung der Gemeindeglieder verfolgt, und auf der anderen Seite dann Menschen abstoßen durch so einen unsensiblen Umgang in solchen Gewissensfragen, dann wird unser ganzes Werk in Frage gestellt und vielleicht in Verruf gebracht. Und genau das Gleiche passiert, wenn sich Gemeinden nur um solche Gewissensfragen streiten. Da geht es dann nicht mehr um Friede, Gerechtigkeit und Freude und um den Wachstum und um der Erbauung in diesen Dingen, sondern es geht dann nur darum, darf ich das eine oder darf ich das andere nicht. Solche Gemeinden haben das Ziel aus den Augen verloren. Sie stehen vielleicht für spezielle Überzeugungen, die sie sich so auf die Fahne schreiben und sind in ihrem Umfeld auch bekannt. Sie sind dafür bekannt, das ist die Gemeinde, da darfst du dieses oder jenes nicht. Und damit schaden sie dem Ruf des Reiches Gottes, weil es im Reich Gottes nicht um Essen oder Trinken oder Feiertage oder darf ich einen Tannenbaum aufstellen oder solche Dinge geht. Im Reich Gottes geht es um geistliche Erbauung. Das muss unser Ziel sein. Und die Verse 18 und 19, sie sagen uns jetzt, was wir in der Gemeinde Jesu im Zentrum stehen muss, und da lesen wir, denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Wenn Paulus hier also im Vers 18 schreibt, dass wer in diesem Christus dient, dann bezieht er sich auf Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, was er vorher im Vers 17 genannt hat. Und das ist natürlich keine vollständige Aufzählung von den Dingen, in denen wir Erbauung anstreben sollen. Das sind jetzt konkrete Beispiele, die auf diesen Fall zutreffen. Und statt um Gewissensfragen zu streiten, wie Paulus im Vers 1 gesagt hat, sollen wir dem Frieden nachstreben. Statt unserem Bruder zu betrüben, sollen wir durch unser Verhalten Grund zur Freude geben. Wir sollen darum bemüht sein, dass unser Bruder sich im Glauben freuen kann. Wenn wir das tun, dann wird Gottes Werk nicht verlästert werden, sondern dann werden wir in Gottes Augen und der Gläubigen als Bewährte gelten, sagt uns Paulus hier. Vers 19 sagt uns jetzt, dass das große Ziel des Reiches Gottes oder der Gemeinde ist, es ist nicht Essen oder Trinken, es ist Frieden und gegenseitige Erbauung. Dem sollen wir nachstreben, das soll quasi das Erkennungsmerkmal unserer Gemeinde sein, dass hier geistliches Wachstum und Erbauung stattfindet. Dann wird Gott selbst und auch andere Christen über unsere Gemeinde sagen können, dass wir eine bewährte Gemeinde sind. Wenn wir unserem Bruder einen Anstoß zur Sünde geben oder uns um solche Fragen streiten, dann bauen wir Gottes Reich nicht, dann zerstören wir Gottes Reich. Das lesen wir jetzt ab Vers 20, wo er Paulus schreibt: Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Der Zusammenhang dieser beiden Verse, der zeigt uns, dass wir Gottes Werk zerstören, wenn wir etwas tun, was unserem Bruder ein Anstoß zur Sünde ist. Das Ziel der gegenseitigen Erbauung ist, meinem Bruder dabei zu helfen, nicht zu sündigen. Und wenn mein Bruder wegen mir sündigt, dann habe ich Gottes Reich nicht gebaut, dann habe ich es kaputt gemacht. Und das mit einer Sache wie Fleisch essen oder vielleicht Bier trinken oder so etwas. Und diese Formulierung von Paulus hier im Vers 20, sie beinhaltet diesen Gedanken, dass der Genuss einer Speise, er ist es doch niemals wert, das Reich Gottes zu zerstören. Und damit zeigt uns Paulus, was für eine Priorität für ihn das Reich Gottes und die Erbauung seines Bruders hat. Paulus sagt damit, dass die Erbauung unserer Geschwister, sie soll uns so nah am Herzen liegen, dass wir bereit sind, auf persönliche Rechte oder Vorteile zu verzichten, wie zum Beispiel der Genuss einer bestimmten Sache. Und das hat uns Paulus auch im 1. Korintherbrief Kapitel 8 gesagt, was wir vorhin gehört haben. Da geht es um das gleiche Thema und ich lese einige Verse nochmal aus Kapitel 8, 1. Korinther 8, Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da es schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmermehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Damit war Paulus also die Erbauung seines Bruders so wichtig, dass er damit sagt, ich wäre bereit, komplett auf Fleisch zu verzichten. Und da müssen wir uns einmal fragen, wie wichtig ist mir persönlich die geistliche Erbauung meines Nächsten hier in der Gemeinde? Wie viel liegt mir daran, dass mein Bruder nicht in Sünde fällt? Ist mir das egal? Sind meine persönlichen Freiheiten mir wichtiger als meine Geschwister? Wenn das so ist, dann sündigst du gegen Jesus Christus. Christus ist für deinen Bruder gestorben, um ihn aus der Sünde zu erretten und du bist noch nicht mal bereit, auf ein Essen zu verzichten oder auf irgendeine banale Kleinigkeit. Das ist böse. Paulus sagt jetzt weiter im Vers 22, hast du Glauben? Hab ihn für dich selbst, vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Damit spricht Paulus jetzt direkt den Starken an, der meint, den Glauben dazu haben, eine Sache genießen zu dürfen. Und Paulus sagt ihm hier, habe diesen Glauben oder diese Freiheit für dich selbst vor Gott. Was heißt das? Paulus stellt den Glauben des Starken damit nicht in Frage. Er will ihn damit nicht unsicher machen. Er sagt ihm damit, dass du die Freiheit deines Gewissens oder die Stärke deines Glaubens, das musst du nicht raushängen lassen vor den anderen, um zu zeigen, was du dir alles erlauben kannst. Sei demütig und begnüge dich damit, deine Freiheit für dich selbst auszuleben, wenn sie deinem Bruder ein Anstoß ist. Und das sagt uns, dass wir nicht zwangsläufig im absoluten Sinne auf etwas verzichten müssen, zum Beispiel nie wieder Alkohol trinken. Wenn Paulus so im 1. Korintherbrief geschrieben hat, wo er sagt, ich würde lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, dann hört sich das für mich wie eine Übertreibung an, eine Hyperbel. Und laut Vers 22 geht es darum, in der Anwesenheit oder in der Gegenwart eines schwachen Bruders ihn nicht zu provozieren durch mein Halten, durch mein Verhalten, aber meinen Glauben selbst für mich vor Gott ausleben zu dürfen. Und er sagt damit, es ist etwas Lobenswertes, wenn du eine Sache genießen kannst. Er sagt, glückselig bist du, wenn du dich selbst nicht richtest in dem, was du gut heißt. Viele von uns oder einige von uns, wir kommen aus ehemals gesetzlichen Gemeinden und wir wissen, wie glücklich man gewesen ist, endlich aus diesem verurteilenden Denken raus zu sein, befreit zu sein. Und das ist etwas Schönes. Paulus sagt, glückselig bist du, wenn du das tun kannst, ohne dich dabei zu richten. Im Vers 23 wendet Paulus sich jetzt zum Schluss noch einmal an den Schwachen und er sagt, das ist jetzt quasi die Kehrseite, wer aber zweifelt, wenn er ist, der ist verurteilt, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und damit formuliert Paulus jetzt das Hauptproblem zum Thema der Gewissensfragen, die es zu vermeiden gilt. Das Problem ist also nicht, dass Alkohol oder Schweinefleisch an sich etwas Schlimmes ist, sondern es ist das Denken oder das Gewissen des Schwachen, das ihn verurteilt, während er isst oder trinkt. Er handelt also gegen sein eigenes Gewissen, er handelt gegen sein eigenes Denken. Er hat nicht diesen Glauben, dass das, was er tut, legitim ist und damit sündigt er. Er fällt, sagt Paulus. Irgendwas hat ihn dazu verleitet, gegen sein moralisches Verständnis zu handeln. Und das muss nicht immer eine Person sein. In vielen Fällen ist das unsere eigene Begierde, die uns dazu verleitet, etwas zu tun, wovon wir gemäß unserer Erkenntnis sehr genau wissen, dass es falsch ist, das zu tun. Und immer wenn dieser Fall eintritt, dann sündigen wir. Wenn wir durch unsere Begierde dazu verleitet werden, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Und das bedeutet, wir sollen unserem Gewissen grundsätzlich gehorchen. Wir dürfen nicht etwas tun, wo unser Gewissen uns verurteilt. Gott hat uns Menschen gnädigerweise ein Gewissen gegeben. Ein Gewissen ist etwas Gutes. Sonst müssten wir alle Bibelstellen quasi auswendig im Kopf haben und jedes Mal, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, eine Exegese betreiben, um ein zeitloses Prinzip herauszufinden, um entscheiden zu können, ja, darf ich es oder darf ich nicht? Und dafür hat Gott uns ein Gewissen gegeben. Wir würden uns laufend versündigen, wenn wir kein Gewissen hätten. Unser Gewissen ist durch unsere Kultur, unsere Erziehung und vor allem durch unsere Erkenntnis aus dem Wort Gottes geprägt und eingestellt. Und das ist so eine Einrichtung in uns selbst, die uns intuitiv zeigt und hilft, eine Entscheidung zu treffen, ist das gut oder richtig. Damit ist unser Gewissen also eine große Erleichterung für all die kleinen moralischen Entscheidungen des Alltags. Unser Gewissen ist aber kein absoluter Maßstab für richtig und falsch. Unser Gewissen kann übersensibel geprägt sein, unser Gewissen kann auch abgestumpft und damit falsch geprägt sein. Daher muss unser Gewissen durch den absoluten Maßstab von Gottes Wort eingestellt und kalibriert werden. Und wenn Paulus hier in Römer 14 und 15 sehr deutlich sagt, dass Fleisch essen oder Wein trinken, es ist an für sich nichts Unreines. Wenn Paulus solche Dinge offen sagt, dann stellt er unser Gewissen oder er stellt das Gewissen des Schwachen damit ein. Er hilft dem Schwachen, klar und nüchtern zu werden in seinem Denken und richtig zu unterscheiden zu lernen. Aber auch wenn jemand sagt, ich bleibe dabei, dass ich diese oder jene Sache nicht genieße, dann müssen wir ihn da stehen lassen und wir dürfen ihn damit nicht verachten. Wenn Gottes Wort den Genuss von Wein zum Beispiel nicht verbietet, dann ist es etwas Glückseliges, diese Freiheit genießen zu dürfen. Dazu muss unser Gewissen aber auf Gottes Wort geeicht sein. Weil selbst wenn wir gegen unser Gewissen handeln, das nicht genau auf Gottes Wort geeicht ist, versündigen wir uns, laut Vers 22. Wenn Gottes Wort also den Weingenuss nicht verbietet, unser Gewissen uns aber es unter Umständen verbietet, dann dürfen wir keinen Wein trinken. Wir dürfen nicht gegen unser Gewissen handeln. Und das ist der Grund, warum die Starken, die in ihrem Gewissen die Freiheit haben, das von Gott Gegebene zu genießen, auf den Schwachen Rücksicht nehmen sollen. Etwas nicht tun zu können, was Gottes Wort uns erlaubt, das ist eine Schwäche, wie Paulus es hier beschreibt. Es ist aber eine Schwäche, die wir tragen oder ertragen sollen, wie Paulus es in den folgenden Versen sagen wird. Dazu werden wir aber mehr nächste Woche hören. Ich komme einmal zum Schluss und ich möchte den Kern dieser Ermahnung an die Starken noch einmal betonen. Ein jeder von uns soll die Erbauung seines Nächsten zum Ziel haben und nicht seine eigenen Privilegien. Dazu möchte ich uns einmal einige Verse lesen aus Philipper 2, Abvers 4. Philipper 2, Abvers 4, da lesen wir, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wie oft halten wir unsere Privilegien wie einen Raub fest, indem wir meinen, auf unser Recht bestehen zu müssen, egal welchen Nachteil das für unseren Nächsten bringt. Jesus war als Gott bereit gewesen, Mensch zu werden. Jesus verzichtete auf Privilegien seiner Gottheit. Er wurde Mensch und ließ sich von den Menschen erniedrigen. Der Schöpfer lässt sich von seinem Geschöpf kreuzigen, um die Errettung seiner Kinder zu vollbringen. Und diese Gesinnung sollen wir in uns haben, sagt Paulus. Wir sollen nicht an unseren Privilegien festhalten, sondern wir sollen, so wie Jesus Christus, bereit sein, Knechtsgestalt einzunehmen, um unserem Bruder darin zu dienen, indem wir ihn mit unserem Verhalten nicht zu Fall bringen, sondern ihn erbauen. Amen. Wir wollen jetzt zusammen das Lied singen, an jeder trage die Last des anderen.